Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und wir sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute sind das Philipp Werner von Project A Ventures und Claudius Jablonka von 10x Founders. Und wir haben zwei sehr, sehr coole Themen besprochen, die eigentlich augenscheinlich nicht zusammenhängen. Wir haben dann trotzdem eigentlich eine ganz gute Brücke gebaut. Und zwar geht es zum einen um Datenmanagement oder um Datenproduktmanagement, um genau zu sein. Und auf der anderen Seite geht es natürlich um AI und eine spannende Akquisition von Apple. Ein mega cooles Thema, haben wir ausführlich darüber gesprochen und so ein bisschen auch versucht, die ganze AI-Strategie und den Status quo von Apple in den Bereich einzuordnen. Also ein sehr cooles Gespräch, das jetzt auf euch wartet. Jetzt, wie gesagt, mit Philipp Werner von Project A Ventures und Claudius Jablonka von 10x Founders. Viel Spaß dabei.
Heute zu Gast
Claudius Jablonka, General Partner bei 10x Founders. 10x Founders ist ein von Gründern geführter Early-Stage-Investor, der 200 Unternehmer zu einem starken Netzwerk vereint, um die ambitioniertesten Tech-Gründer zu unterstützen. Wir investieren branchenübergreifend in Entrepreneure weltweit, aber fokussieren uns auf Europa. Und unsere Ticketgrößen liegen so zwischen 250.000 Euro und 2,5 Millionen Euro. Ein großer Teil unseres Fonds von 160 Millionen Euro ist für Follow-ons reserviert, um unsere Portfolio-Champions bis zum Pre-IPO zu unterstützen.
Und Philipp Werner, Partner bei Project A. Project A ist ein europäischer Frühphaseninvestor mit Sitz in Berlin und London. Wir investieren typischerweise 1 bis 10 Millionen Euro initial in der Pre-Seed, Seed oder Series A Phase. Und neben dem Kapital, das wir zur Verfügung stellen, haben wir ein recht großes Team von 100 Operatoren, die exklusiv mit unseren Portfolio-Unternehmen arbeiten können.
Investments und Exits.
Philipp, Claudius, hallo.
Hallo.
Hallo Jan.
Freue mich sehr, dass wir wieder sprechen. Coole Themen habt ihr mitgebracht, finde ich. Ich bin ja noch ganz geflasht vom letzten Mal, Claudius. Magic hat es mir echt angetan, muss ich sagen. Ja, also habe ich sehr vielen Leuten von erzählt, von dem Podcast und ihnen empfohlen, mal reinzuhören.
Ja. Sehr schön, freut mich.
Ja, bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Also war wirklich sehr cool. Ja, und heute, wir sprechen auch gleich wieder über AI, aber ich glaube, wir haben erstmal ein anderes Thema, ne? Wir gehen ins Project A-Portfolio rein.
Ja, genau. Wir haben ganz eigennützig eine Company mitgebracht. Ich dachte, es passt ganz gut, weil wir das Investment, glaube ich, am Freitag erst bekannt gegeben haben und dachte ich, wir können ein bisschen drüber sprechen. Und zwar heißt die Company Mindfuel aus München und haben eine 3,75 Millionen Seed-Runde geraced mit Project A im Lead. Von daher lass uns gerne ein bisschen drüber sprechen.
Ja, super spannender Space, finde ich, ne? Data Product Management, ist das der richtige Überbegriff? Ich weiß gar nicht genau, weil für mich, also es klingt super spannend, aber ich kannte den noch gar nicht.
Den gibt's auch noch nicht. Also so, okay. Tatsächlich vielleicht so ein bisschen als Kontext, Data-Teams sind sehr toolverliebt. Also der Data-Tech-Stack ist wahnsinnig breit mit allen möglichen verschiedenen Layern. Was Mindfuel versuchen, ist im Grunde eine neue Kategorie zu schaffen und Daten Produkte nicht mehr als Projekte zu verstehen. Häufig ist es ja so, oder es gibt mittlerweile eigentlich in nahezu jeder Company von einer relevanten Größe Data-Teams. Tatsächlich auch in großen Enterprise-Companies größere Data-Teams, als man so vermuten würde. Womit die meisten Data-Teams allerdings strugglen, sind zwei Sachen. Das eine ist, es gibt wenig Tooling, um explizit Data-Produkte zu bauen. Während Data-Teams natürlich den Tech-Stack haben, um operativ zu arbeiten, gibt es wenig Tools, um den ganzen Prozess zu begleiten, wie man eigentlich Anfragen priorisiert, wie man dann auch ein fertiges Data-Produkt maintaint. Und das Zweite ist, Data-Teams haben in der Regel eine große Herausforderung damit, gegenüber dem C-Level zu verargumentieren, wie denn jetzt der Impact von einem Data-Projekt tatsächlich aussah, was einfach nicht so leicht zu quantifizieren ist. Und Mindfuel bringt ein Produkt mit, das nennt sich Delight und richtet sich eben genau an Data-Teams, um diese Produkte effektiver zu managen und auch den C-Level-Stakeholdern gegenüber zu verargumentieren, welchen Wert denn die verschiedenen Datenprodukte jetzt tatsächlich haben.
Ich finde, es sieht super schick aus, ne? Aber bevor ich jetzt schwärme, Claudius, was ist denn dein Blick da drauf?
Ja, finde ich auch einen sehr, sehr spannenden Bereich, weil auf jeden Fall, glaube ich, dort sehr viel entstanden ist in den letzten Jahren, ne? Und das Ganze zu managen und den Überblick darüber zu behalten und das Ganze als Prozess zu sehen, den man wirklich besser steuern kann, finde ich sehr, sehr gut.
Ist das intern leicht zu argumentieren? Weil das ja, das klingt ja jetzt so nach so einem quasi ganz neuen Markt. Du hast ja gerade selbst gesagt, den Begriff gibt es noch gar nicht, richtig, dieses Data Product Management. Kriegt man das leicht adressiert intern? Weil da müssen ja auch irgendwelche Budgets für allokiert werden dann.
Genau, also ich glaube, Produktmanagement, Best Practices im Bereich Data einzusetzen. Die Ambition gibt es schon ein bisschen länger, was zum Beispiel das Code-Writing angeht, also dass man Data-Pipelines als Code schreibt und eben nicht mehr über Click-Tools, das gibt es eigentlich schon seit 5 bis 10 Jahren. Dass man aber wirklich ein fertiges Data-Produkt auch als solches betrachtet und eben nicht als abgeschlossenes Projekt, das ist ehrlich gesagt ziemlich neu. Also in den meisten Unternehmen, vielleicht kennen viele Hörer das auch, gibt es einfach eine beliebig hohe Anzahl an Dashboards, die irgendwann mal erstellt wurden und dann da draußen rumfliegen und nicht mehr maintained werden. Und es sind ja nicht nur Dashboards, sondern auch Produkte tatsächlich, die vielleicht eingebunden, entweder interne Produkte, die mit Daten versorgt werden, oder Produkte, die sogar dem Endnutzer verfügbar gemacht werden. Und die zu managen und eben auch Requests dafür zu priorisieren etc., das ist heute in den meisten Data-Teams einfach ein sehr manueller, unstrukturierter Prozess. Und ich glaube, zu deiner Frage mit den Budgets, gerade größere Unternehmen, die Teams relevanter Größe aufgebaut haben im Data-Bereich, fragen sich natürlich zunehmend, lohnt sich das eigentlich, was wir hier machen? Mhm. Weil die Arbeit von denen ist schwer messbar, ähnlich wie das auch bei Engineering-Kollegen der Fall ist. Und ich glaube, Mindfuel zielt hier eben explizit auf die Data-Leader, die die Teamverantwortung haben und sich genau mit dieser Frage intern konfrontiert sehen und einerseits quasi diese Workflows besser abbilden wollen und andererseits auch eine Antwort auf die Frage brauchen, wie viel ROI haben eigentlich diese Data-Projekte, die wir da intern machen.
Ich habe gesehen, 2019 gegründet, ne? Wo stehen die heute? Also sofern du jetzt teilen, also ich weiß, möchte jetzt auch keine Insights rauslocken, aber weil ich hatte jetzt noch zum Beispiel keine Pricings gefunden. Das klang jetzt so, als wären sie quasi noch davor. Zeitgleich gab es ein paar ganz spannende Testimonials, ne?
Genau, also ich glaube, das ist kein ganz typischer Case. Tatsächlich ist Mindfuel schon ein bisschen älter, als man so erwarten würde, wenn wir jetzt eine Seed-Runde leaden. Das liegt daran, dass die zwei Jungs, die das gestartet haben, im Grunde mit einem Beratungs-/Agenturmodell losgegangen sind. Hm. Und erstmal unter Beweis stellen wollten, dass das Ganze funktioniert und haben ein Framework entwickelt, das dann irgendwann ins Produkt übergegangen ist. Das heißt, die Company hat auch heute noch einen relativ großen Serviceanteil, wovor viele VCs ja zurückschrecken, weil es nicht richtig skalierbar ist. Wir sehen das eher als Positivum in diesem Kontext, weil dieses Service-Team tatsächlich in der Lage ist, sehr, sehr gut als Sales-Team für das Produkt zu agieren. Die Company hat also über die letzten Jahre extrem viel darüber gelernt, wie verschiedene Unternehmen Datenprodukte priorisieren, bauen und maintainen und haben es geschafft, das dann in ein Produkt zu gießen. Das heißt, wir glauben mit der Investment-Hypothese ganz klar daran, dass sich das als Produkt, als SaaS-Produkt skalieren lässt und dass der Serviceanteil im Unternehmen dabei nicht im Weg steht, sondern ganz im Gegenteil hilfreich dabei sein wird, an die entsprechenden ICPs auch anzukommen.
Claudius, ich hatte mit Peter Specht neulich und Enrico Mendes den schönen Fall, da hat Peter auch ein Thema von sich mitgebracht, hat von Creandum und dann war Enrico in der dankbaren Aufgabe, dass er das nochmal challengen musste. Ja? Was würde man jetzt hier für Fragen stellen? Also was sind hier für Fragen angebracht, um nochmal so ein bisschen den Gründern vielleicht so indirekt auf den Zahn zu fühlen?
Ja, sehr gut. Ich glaube, die spannende Frage ist, haben Sie einen guten Ansatz, um eben ein ganz neues Produkt in den Markt zu bringen oder eine neue Kategorie zu schaffen? Das klingt immer relativ gut. Viele Startups wollen das. Viele Startups wollen eine neue Kategorie schaffen. Aber das ist mit sehr viel Education verbunden für den Kunden. Man muss ihnen also beibringen, warum das wirklich wichtig ist und wirklich einen Mehrwert bringt und muss dann genau den richtigen Ansprechpartner finden, dem man das dann verklickern kann und der dann bereit ist, dafür die Brieftasche aufzumachen, um das zu zahlen. Und genau das könnte eben die Schwierigkeit sein. Manchmal tun sich Startups da leichter, wenn sie tatsächlich Wettbewerb haben in dem Bereich, wenn sie nicht die einzigen sind, die den Markt bearbeiten. Manchmal hilft es sogar einem Startup, was sich mittelgut entwickelt, wenn es einen Großen gibt, der sogar den Markt aufräumt, vielleicht in den USA idealerweise, sodass man in Europa noch ein bisschen Zeit hat und den Leuten quasi beibringt, was das ist und warum das gut ist und warum man das braucht. Und da würde ich, glaube ich, das Team grillen dazu und mal fragen, wie sie sich das eigentlich ganz genau vorstellen und ganz konkret vorstellen und was sind sozusagen wirklich mal konkret die Ergebnisse von Gesprächen mit Kunden. Bei wie vielen kommst du da durch bis zum Decision Maker? Wie lange dauert das Ganze? Wie lange brauchst du, bis du das implementiert hast und die Leute trainiert hast, diesen Prozess so zu betrachten und so zu sehen? Wenn dir das am Ende gelingt, super geil, dann hast du natürlich ein Alleinstellungsmerkmal, zumindest für eine Zeit, bist der Erste, der diesen Markt geschaffen hat oder diesen Bereich entwickelt hat. Aber das ist eben viel Arbeit Und da hat man dann idealerweise einen sehr guten Plan und ein sehr gutes Netzwerk in dem Bereich.
Ja, ich hatte gesagt, Sie haben schöne Customer Stories bei sich und Testimonials auf der Seite, ne? Cornelsen ist dabei und Zalando. Das sind erstmal schon mal größere klingen und gut klingende Namen, finde ich, ne?
Ja, auf jeden Fall. Genau. Muss man halt natürlich ins Detail gehen. In der jetzigen Stage, wie weit sind die Kunden mit dem Produkt wirklich? Sozusagen, wie umfangreich wird es eingesetzt? Wird es getestet? Gibt es auch Churn? Expandieren die Kunden mit dieser Lösung? Und ja, wenn du da die Kunden anrufst und drei Kunden sagen dir, ja, fantastisch und wir rollen das bald hier überall aus und sind bereit, dann noch viel mehr zu zahlen, das ist natürlich eine super Nachricht. Und ja, bin ich mir sicher, dass Project A diese Arbeit getan hat und von den Kunden nur das Beste gehört hat.
Genau, vielleicht, natürlich haben wir genau das gemacht. Also einige der Kunden, Bubble, Zalando, HelloFresh, da kennen wir natürlich auch die Data-Teams schon sehr lange, sehr gut und haben da einen direkten Draht. Gleichzeitig glaube ich, ist für uns auch ein Vorteil, dass wir bei Project A durch unser operatives Team schon seit mehr als 10 Jahren selber Data Warehouses etc. bauen. Das heißt, wir kennen den Prozess, der dahinter steht, um komplexe Datenprodukte wirklich zu coden und dann auch in die Anwendung zu bringen, gleichzeitig sich mit der Maintenance auseinanderzusetzen, kennen wir sehr gut aus unserem eigenen 20-köpfigen Data Team. Das heißt, haben wir auch relativ schnell eine Meinung intern zu aufbauen können, die eben nicht nur aus dem Investment-Team kommen, sondern tatsächlich von den Data-Kollegen, die jeden Tag genau das machen.
Und vielleicht nochmal kurz eure Rolle jetzt, wenn du natürlich, Philipp, da jetzt nicht unbedingt total ins Detail gehen musst, aber ich habe mir nochmal hier Mindful in Numbers aufgemacht, 75 plus Mitarbeiter und 60 irgendwie Kunden globally, sagen sie, also im Data-Bereich. Welche Rolle kann da jetzt ein VC überhaupt spielen? Also braucht so ein Unternehmen in so einer Stage noch ein VC?
Ja, ich glaube schon. Also wie gesagt, dieses Unternehmen hat bisher sich stark als Agentur/Beratung verstanden und dann irgendwann in den Schluss gefasst, das, was sie als Framework da entwickelt und gelernt haben, in ein Produkt umzumünzen. Und diese Transformation hin zu einem VC-Case, der jetzt über das Produkt skaliert und nicht über das Team zu machen, ist sicher keine ganz einfache Aufgabe. Ich glaube, da können VCs gut bei helfen, vor allem, wenn sie Portfoliounternehmen haben, die eine ähnliche Transition vielleicht schon durchlaufen haben. Bei uns gibt es da einige Companies, zum Beispiel Spryker, sehr erfolgreich unterwegs, die auch eine große Unit haben, die eben bei Implementierung etc. hilft. Oder ich sage hatten und uns sich viel stärker dahin entwickelt haben, das als reines Produkt und dann über Channel Sales zu vertreiben. Das heißt, dabei spielen wir sicher eine Rolle. Und dann darüber hinaus, ich glaube, die Rolle, die VCs typischerweise spielen, wenn sie bei sowas investieren, und zwar, dass man einfach eine sehr starke Alignment hat auf die Vision und eben daran glaubt, dass das Ganze eine Kategorie werden kann. Wie Claudius schon richtig sagt, das ist manchmal tricky, denn es klingt immer gut, eine neue Kategorie zu schaffen. Von daher ist es, glaube ich, wichtig, dass man einen VC findet, der dieses Vision Alignment teilt.
Wir können ja mal so uns rüberrobben zum zweiten Thema, weil ich glaube, die Brücke vielleicht hierbei ist ja, also damit du im AI-Bereich gut unterwegs sein kannst als Unternehmen, musst du ja wahrscheinlich die Daten, die du hast, irgendwie auch gut strukturiert verfügbar machen, ne? Also ist das auch noch ein Thema, wo Mindful dann hilft? Du hast ja vorhin von den ganzen Dashboards und sowas erzählt, die dann so rumgeistern. Also seht ihr das häufig, dass so nicht gut organisierte Datensilos in Unternehmen eigentlich noch ein Schatz ist, der gehoben werden kann von Startups?
Ja, absolut. Und was dann typischerweise passiert als Fehler, ist, dass man als erstes einen Data Scientist einstellt. der dann nach 6 Monaten spätestens wieder kündigt, weil Data Scientists nicht das gleiche sind wie Data Engineers. Und typischerweise ist die initiale Aufgabe eigentlich erstmal zu verstehen. Wir empfehlen sogar eigentlich vorher noch jemand anders einzustellen, und zwar jemanden, der sich mit Analytics auseinandersetzt oder BI Manager, also jemand mit einem Business-Hintergrund, der erstmal versteht, welche Antworten würden uns eigentlich helfen, auf welche Fragen auf Basis von Daten, und da wirklich loslegt. Und dann braucht man eher mal einen Data Engineer, der dabei hilft, die Daten, die man rumfliegen hat, erstmal zu zentralisieren, zu säubern, miteinander zu verbinden etc. und eine Dateninfrastruktur zu schaffen, auf die man dann skalierbar eben auch Analytics oder eben Data Science setzen kann. Von daher, auf jeden Fall gibt es, ich glaube, in fast jedem Unternehmen Daten, die noch nicht gewinnbringend eingesetzt werden. Und es ist meistens eben kein Data Science-Versagen, sondern es ist einfach, was wir häufig sehen, die Komplexität, an diese Daten ranzukommen, die skalierbar zugreifbar zu machen. Ich glaube, die Brücke ist trotzdem gut, denn viele Unternehmen verstehen gerade, dass sie mit AI ihr Business effizienter gestalten können, wie auch immer dann die verschiedenen Applikationen dafür aussehen. Und dafür sind eben Datengrundlagen relevant. Und ich glaube, du willst auf Apple hinaus und die Darwin AI Akquisition, die so ein bisschen, ich glaube, nicht announced wurde, aber trotzdem durch die Medien gegangen ist.
Und ich glaube, ziemlich sicher ist schon mal, ne? Also sie gilt als gesichert, glaube ich. Selbst Bloomberg und so haben darüber berichtet, ist wahrscheinlich kein Gerücht mehr.
Ja, vermutlich. Also, ne? Genau. Es wurde nicht confirmed von keiner Seite, aber
macht aber Apple auch selten, ne? So, die halten sich ja sehr bedeckt, glaube ich, ne? Ja, nee, dann lass es mal reingehen. Ich find's sehr spannend. Also, man findet wenig über das Unternehmen. Claudius hat im Vorfeld gesagt, er hat auch keine Webseite gefunden. Ich habe mir nur so ein Captable und sowas angeguckt, aber lass uns vielleicht mal versuchen, auseinander zu dividieren, was die so genau machen, oder?
Genau, also Darwin AI, bisschen secretive Company, da gab es jetzt diese Akquisition von Apple nach der Series A. Vielleicht erstmal zu dem, was die so grob machen. Darwin AI macht im Prinzip explainable AI, also hilft Companies, die einerseits AI-Modelle bauen, Deep Learning-Modelle bauen, die sozusagen erklärbar zu machen oder auch auditierbar zu machen, was ein ganz wichtiges Feld ist, und konzentriert sich dabei vor allem auch auf den Manufacturing-Bereich, wo das Thema so Image Recognition sehr wichtig ist, so, zum Beispiel für Qualitätskontrolle. Und in diesem Space sind die unterwegs, würde ich sagen, grundsätzlich ein relativ spannender Space. Ist jetzt ein Team von 20 Leuten, wenn man LinkedIn glauben darf. Also noch relativ früh sozusagen, ich würde jetzt mal das als einen etwas gehobenen Acqui-Hire einordnen vielleicht. Und ich glaube, das bringt uns auf das Thema, wo steht eigentlich Apple mit seiner AI-Strategie? Und was müssen sie dafür tun, um da wieder mitzuspielen? Weil sie, glaube ich, im Moment einen gewissen Rückstand haben. Also es hat eigentlich noch niemand was davon gehört. Öffentlich hat Apple zumindest nichts bekannt gegeben, was eigentlich genau ihre Generative AI-Strategie ist. Also ich meine, wir sprechen jetzt, glaube ich, nicht von AI allgemein und Artificial General Intelligence, sondern erstmal Generative AI. Und wo steht Apple da genau? Und das in den letzten Jahren, also ich meine, Siri hat jetzt so direkt noch nichts mit AI zu tun. Wenn man sich damit unterhält, dann denkt man manchmal, Mensch, ist es blöd. Da erwarte ich doch jetzt eigentlich nach ChatGPT ein bisschen mehr. Und man merkt, dass Apple dort nicht, sagen wir mal, der absolute Vorreiter ist. Und es kann verschiedene Gründe haben. Das können ganz bewusste Entscheidungen sein, dass man sagt, man will da erstmal abwarten. Man will eine gewisse Sicherheit, rechtliche Sicherheit vielleicht haben. Kunden, Feeling, Sentiment erstmal abwarten, wie die Mehrheit der Apple-Kunden eben steht zu diesem Thema. Apple hat sich ja relativ datenschutzfreundlich positioniert, zum Beispiel. Es kann eine bewusste Entscheidung sein oder es kann einfach sein, dass es Apple da, dass sie ein bisschen spät angefangen haben mit dem Zug und dann Talente verloren haben oder einfach nicht genug aufgebaut haben, um dann eine führende Rolle in der Forschung und in der Entwicklung von LLMs zum Beispiel oder auch jetzt hier scheint es eher um visuelle Modelle zu gehen, einzunehmen.
Und das ist ja schon total spannend, gerade ne, wenn man sich Microsoft anguckt, die sag mal, sehr publikumswirksam auf AI gesetzt haben, ne, oder jetzt auch, man hätte wahrscheinlich nie gedacht, dass Google mal irgendwie angreifbar wirkt, ne? Und auch das ist ja jetzt gerade irgendwie so zum ersten Mal gefühlt in den letzten paar Monaten irgendwie passiert. Kann Apple das Gleiche drohen, dass die jetzt plötzlich auch dann vom Thron gestoßen werden? Also vom Thron gestoßen sind sie jetzt von Microsoft theoretisch schon, aber nicht von einem direkten Mitbewerber dadurch noch, ne?
Ja, genau. Ich glaube, sagen wir mal, angefangen hat wahrscheinlich die Geschichte damit, dass Apple sich einfach im Bereich Cloud nicht wirklich positioniert hat. Ne? Apple ist einfach stark auf der Consumer-Seite geblieben, auf der Hardware-Produktseite und dann mit ihrem geschlossenen auch App Store und Software-Ökosystem, was dazugehört, aber ist nie so richtig in den B2B-Cloud-Massenmarkt eingestiegen. Ja, Apple iCloud, das schon, mit 2 Milliarden Usern, die ihre Devices haben, sind sie da natürlich super positioniert, um so eine Consumer-Cloud zu haben. Aber da sind die Ansprüche halt andere. Da muss ich einfach nur meine Fotos speichern und ein paar Apps drauf absichern. Aber in dem Bereich B2B-Cloud hat Apple ja schon lange den Zug verpasst oder hat es wahrscheinlich auch nie angestrebt so richtig. Und ich glaube, da waren dann andere Firmen einfach eine ganze Ecke weiter. Google hatte auch hatte sein DeepMind-Team. Da scheint jeder so ziemlich eine Firma zu gründen inzwischen und was Eigenes zu machen. Aber Google hatte zumindest dort sehr starkes Team und hat irgendetwas herausgebracht, ob Gemini jetzt das Beste ist oder nicht. Da sind sie zumindest, sagen wir mal, unter den Top 5 mit dabei. Und Microsoft hat eben im Cloud-Bereich, würde ich mal sagen, ein bisschen was aufzuholen gehabt gegenüber Amazon. Amazon war, glaube ich, ganz bequem an der Spitze und hat sehr aggressiv da Gas gegeben und investiert und akquiriert und damit mit dieser OpenAI-Investition natürlich in eine absolute Goldmine reingestochen. Und da hat Apple einfach, glaube ich, schon beim Thema Cloud den Anschluss verpasst und dann eben Applikationen auf der Cloud, da war wahrscheinlich dann LLM von den Researchern her und so ein bisschen naheliegend, haben das einfach noch nicht gemacht. Sie sind aber auf der anderen Seite, glaube ich, diejenigen, die jetzt am weitesten sind beim Thema AR, VR. Da spielt auf eine andere Art und Weise natürlich auch Grafik, AI eine gewisse Rolle. Und ich glaube, da wird es dann noch spannend, weil ich glaube, Apple wird diesen Consumer-Bereich in AI nicht kampflos aufgeben. Sucht jetzt ja auch Partnerschaften mit Google, mit OpenAI, um auch ihr eigenes intern entwickeltes kleines LLM vielleicht konkurrenzfähig zu machen für bestimmte Aufgaben. Und da wird es, glaube ich, spannend, weil Apple sich da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen wird, sondern im Hardware-Bereich und im Consumer-AR-VR-Bereich und wahrscheinlich dann früher oder später dann auch sozusagen in der Consumer-AI-Anwendungsebene wahrscheinlich auch schauen wird, dass sie da vorne dabei sind.
Den fehlen dann aber auch, den fehlt so ein bisschen die Währung, ne? Also während so Microsoft oder auch Amazon ist jetzt vielleicht auch noch nicht so ganz klar sichtbar, wo da die Reise hingeht, aber jetzt gerade Amazon tauscht halt die ganze Zeit seine Credits, ne? Oder selbst Lidl macht das ja mit Aleph Alpha. Also ich frage mich gerade, wie könnte denn so ein großer Knall bei Apple aussehen? Was könnten die jetzt mal announcen, so an Akquisition oder Investment, was dann nicht nur aus dem Cash bezahlt werden muss? Geht gar nicht, ne, eigentlich.
Du meinst, dass sie sozusagen mit ihren eigenen Cloud-Ressourcen bezahlen.
Genau, ja, das, ja, was sie, ja andere machen, ne? Also.
Ja, das können sie meines Wissens nicht machen. Natürlich werden, also Akquisitionen müssen natürlich am Ende Cash oder mit eigenen Aktien bezahlt werden. Die Apple-Aktien sind natürlich theoretisch auch was wert, wenn man die rausgeben würde dafür. Also wird wahrscheinlich aber Apple am Ende Cash bezahlen und kann das sicherlich auch. Also ich glaube, ja, da haben sie nicht die, bei den Investments jetzt vielleicht nicht die Währung, die ist aber auch nicht so beliebt, würde ich jetzt mal sagen. Die ist ganz interessant sozusagen am Anfang, um Startups anzufüttern. Da gibt's so dann diese 50k, 100k, 200k Cloud Credits, wovon natürlich alles letzten Endes wieder in der eigenen Tasche landet. Und ja, das haben sie leider verpasst, ne? Nvidia ist natürlich derjenige, der am meisten davon profitiert im Moment, dass die ganzen VC-Dollars, die in die Entwicklung und den Betrieb von Large Language Models gehen, zu 70% oder 80% zurückgehen zu Nvidia. Ich glaube, diese Quote hat es fast noch nie gegeben. Also es gab Quoten, dass viele Werbedollars zu Google gehen. Es gab Quoten, dass viele App Store, sagen Werbung zu, natürlich Geld zu Apple fließt und so. Aber ich glaube, es waren immer so 30%, 40%, 50% und jetzt sind wir so bei 70%, 80% von LLM Money, was zurück zu Nvidia fließt. Und ich glaube natürlich, wer halt heute große GPU-Cluster hat, der hat wirklich was anzubieten, wonach die Startups streben. Da gibt's einige interessante Player, kann ich jetzt nichts Detailliertes leider zu sagen, aber Firmen, wo man das gar nicht denken würde, die da auf einem Cluster von 20.000 GPUs sitzen, was sehr signifikant ist. Also ich glaube, so ein OpenAI, der große OpenAI-Cluster hat, glaube ich, so 50.000 H100s oder sowas, auf dem die vieles trainieren. Also da habe ich eine Firma neulich mal gesehen, die ich da gar nicht eingeordnet hätte.
Du lass dich nicht bremsen, wir haben Zeit, ne?
Also. Ja, genau. die ich da gar nicht erwartet hätte, die einen riesen Cluster halt sitzen hat und die jetzt anfängt, Startup-Investments zu machen und denen Zugriff auf diesen Cluster verspricht.
Ich glaube, wir müssen mal telefonieren, Claudius. Also, ja.
Ja, ich glaube, da gibt es vieles zu erzählen, ja. Für doch ein kurzes Telefonat.
Ich glaube, ich würde Apple auch, also es wirkt so ein bisschen, als würden sie hinterherhinken, das stimmt. Aber ich würde, also abschreiben kann man Apple nie, das wäre das falsche Wort. Aber was sie halt haben, sind zwei Dinge. Und das eine ist Distribution und das andere, sie sitzen halt an der Hardware. Ich glaube, das ist ja auch ein klares Learning von Mark Zuckerberg gewesen. Ja, weshalb er jetzt auch bei der Quest vorne mit dabei ist, weil er verstanden hat, ich muss am Ende auch den Endkundenzugang über die Hardware haben, sonst habe ich immer einen Gatekeeper dazwischen. Und das hat Apple eben, ne? Das heißt, wenn wir irgendwann drüber sprechen, dass Modelle vielleicht nicht mehr nur in der Cloud laufen, sondern wirklich auch on-device, dann ist Apple natürlich wieder hervorragend positioniert. Also ich glaube, das sind alles Dinge, die jetzt vielleicht in the Advent of Gen AI noch nicht so relevant waren. Perspektivisch kann ich mir aber vorstellen, dass strategisch deutlich interessanter sein kann, eben jetzt zum Beispiel auch für Partnerschaften zu sagen, dass sie die Distribution haben und potenziell dann einen Siri nicht nur mit eigenen Modellen füttern, sondern mit Third-Party-Modellen und irgendwann vielleicht on-device. Und ich glaube, das ist was weniger haben, eine solche Distribution in dieser Größe.
Habt ihr aber nicht das Gefühl, also die Vision Pro, ich meine, die ist, sag mal, gut eingeschlagen, ne? Da gab es irgendwie Zahlen am Anfang, 200.000 Verkäufe, dann gab es aber auch so die ersten Returns, hat man gehört, kennt man von Apple eigentlich gar nicht, dass Leute das zurückgebracht haben. Aber mein Gefühl ist eigentlich, dass, also Software zu bauen ist ja heute deutlich günstiger als vor 10 Jahren. Mein Gefühl ist, dass auch Hardware zu bauen und irgendwie zu entwerfen durch jetzt AI oder weiß gar nicht, was da noch alles reinspielt. Aber man sieht dauernd irgendwelche, sag mal, Challenger, jetzt sei es der Rabbit R1 oder irgendwelche anderen Glasses oder auch dieser Pin, der da rauskam und sowas. Also Leute, die versuchen, Unternehmen, die versuchen, irgendwie Apple nochmal anzugreifen. Kann das nicht passieren, dass dann, weil du gerade sagst Distribution, dass das auch nochmal ein bisschen wackelt und sich da vielleicht Parameter verschieben?
Ja, klar. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich, weil Apple einfach jetzt jahrzehntelange Erfahrung darin hat, wie man wirklich High-Quality Consumer-Grade Products macht. Es gibt immer wieder Challenger, aber dass du dann ein Produkt, ein Hardware-Produkt so gut machst, dass eben auch die Zielgruppe, die nicht die Early Adopter sind, das annehmen und das auch dauerhaft nutzen, das erfordert so viel Know-how im Bereich Interfaces. Das erfordert genauso viel Know-how darin, wie du eigentlich hochqualitative Hardware zu günstigen Preisen machst und dann die ganze Supply Chain, die dahinter liegt. Also das anzugreifen ist schon, glaube ich, extrem schwer, vor allem gegen so einen Player wie Apple, der dann eben auch die nötigen Cash-Reserven hat, um dich eben einfach mal rauszukaufen, wenn sie merken, da funktioniert doch was. Oder dich eben aus dem Markt zu preisen oder ähnliches. Also ich glaube, Apple anzugreifen ist wirklich extrem ambitious.
Ja, da würde ich dir zustimmen. Wir VCs suchen ja immer nach einem Moat und nach einer verteidigbaren Position im Markt. Und da muss man schon sagen, steht Apple extrem gut da. Du hast recht, es gibt ein paar, die es machen, aber insgesamt trauen sich weniger an Hardware ran. Und gerade diese Positionierung im Consumer-Hardware-Bereich, das ist wirklich, wirklich schwierig zu knacken von diesen Volumina, die Apple da auch zu sehr hohen Preisen über die Ladentheke schiebt. Und dann noch diesem Ökosystem, was auch ineinander verschränkt und miteinander verbunden ist. Das haben die schon auch über die letzten Jahre wirklich gut aufgebaut. Aber klar, jeder kann angegriffen werden und jeder muss schauen, wie er da vorne mit dabei bleibt und sozusagen den Daumen drauf behält, glaube ich, vor allem auf dem Ökosystem, also auf dem App Store und auf diesen Dingen. Und das heißt, für Apple ist es elementar wichtig, dass sie sich eben auch mit dem Vision Pro Headset durchsetzen. Und ich glaube, das werden sie auch mit aller Kraft tun. Vielleicht ist es noch nicht das letzte Designformat, was es sein wird, diese Skibrille aktuell, aber da bin ich mir ganz sicher, Apple wird sich da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Und ich glaube, die werden sich auch andere Bereiche anschauen, wo sie AI integrieren können. Also neben dieser großen VR-Brille sozusagen, noch stärker so eine, sagen wir mal, kleinere, leichtere AR-Formate kann ich mir da vorstellen. Headsets, also Kopfhörer einfach, die auch KI-Funktionen haben, weil ich glaube einfach, wie gesagt, Siri ist da nicht mehr der neueste Stand. An der Stelle muss Apple jetzt eben nochmal deutlich investieren und schauen, dass sie wieder auf den neuesten Stand kommen. Und nach allem, was ich höre aus dem Markt, aus dem Silicon Valley von Startups, die dort unterwegs sind, tut Apple das auch und zwar aggressiv in jeder Dimension. Apple schaut sich die Startups ganz genau an. Apple ist schwierig in der Zusammenarbeit für Early-Stage-Startups, nach allem, was ich höre. Nicht so leicht mit deren Ansprüchen klarzukommen. Die sind extrem hoch, extrem anspruchsvoll. Apple schaut sich das trotzdem dann gerne ganz genau im Detail an und kopiert auch ab und zu mal anscheinend dem Hörensagen nach. Anscheinend haben die Startups zum Teil mehr Angst vor Apple als vor den chinesischen OEMs.
Ach wow.
Und das will schon was heißen. Und wenn sie sozusagen kaufen wollen, dann ist es, glaube ich, ein ziemlich aggressives Kaufangebot zum Teil auch. Dann ist es sozusagen, we buy you or we crush you. Und da müssen sich die Startups dann natürlich auch überlegen, was sie machen. Also kann ich mir vorstellen, vielleicht hatte Darwin AI auch noch größere, stellare Pläne. Und Apple hat dann ein Angebot gemacht, was sie nicht ablehnen konnten.
Ach, spannend. Und du meinst nicht nur cash-seitig, sondern auch we crush you ist vielleicht auch Teil des Angebots. Also, ja?
Das weiß man nicht. Das ist natürlich jetzt wilde Spekulation. Ja, ja. Will ich jetzt nicht tiefer einsteigen. Aber diese Marktmacht von Apple, die spielt sicherlich auch eine Rolle. Die hilft ihnen natürlich schon auch bei Verhandlungen eine gewisse Reputation, die sie da haben.
Ich habe gerade geguckt, Darwin AI kommt aus Waterloo. Das klingt ja auch schon ganz gut. Aber vielleicht noch ganz kurz. Ja, ja. 17,8 Millionen haben die eingesammelt. Ich meine, wir wissen zu dem Deal ja gar nichts. Wir wissen noch nicht mal, ob er wirklich stattgefunden hat, aber was habt ihr so irgendein Gefühl dafür, wann werden, da sind relativ viele Investoren ja drin, wann wären die glücklich über so einen Deal? Ab welcher Größenordnung?
Also wirklich glücklich wirst du, glaube ich, wenn so viel Geld investiert ist, erst ab irgendwie 300 Millionen plus, würde ich sagen, damit das irgendwie bei einigen Investoren sich zumindest lohnt. Jetzt sind da auch eine ganze Reihe an Investoren drin. Das ist ein relativ diverser Cap Table. Es scheint so, dass Honeywell Ventures hier immer wieder sehr stark nachgelegt hat und einer der größeren ist, die von Runde zu Runde immer noch mal nachgelegt haben, vielleicht auch mal zweimal geleadet haben oder so. Da könnte ich mir vorstellen, dass es für die dann schon Sinn macht, ab 100, 200 Millionen vielleicht, dass sie daraus ein bisschen was rausziehen und als Corporate VC vielleicht auch zwischendurch was Interessantes gelernt haben oder so und andere strategische Objectives erfüllt haben. Wie auch immer, aber für richtige VCs, kommerzielle oder finanzielle VCs, müsste das wahrscheinlich 300 Millionen plus sein, damit es irgendeinen Unterschied macht, wenn nicht am besten eine Milliarde, aber da sind wir wahrscheinlich hier weit von entfernt. Aber wir haben natürlich wenige externe Datenpunkte hier zu diesem Deal, dass Apple und die akquirierte Company auch sehr secretive. Aber das ist wahrscheinlich auch ein Zeichen dafür, wenn es jetzt ein sehr großer Deal gewesen wäre, würde man wahrscheinlich irgendwie was durchsickern.
Ja, also WhatsApp war ja auch ein sehr kleines Team, ne? Also, entschuldige, ja, Philipp.
Ja, ich wollte nur sagen, am Ende kommt es natürlich auch immer auf die Fondsgröße an, von den Funds, die dann dahinter steht, ne? Ich glaube, wahrscheinlich sogar macht es erst richtig Spaß, deutlich nördlich von 300 Millionen. Weil, also natürlich sind das gute Returns, aber der Fund-Returner wird es für die wenigsten dann sein, ne? Und am Ende funktioniert ja VC so, dass wir nach dem Power Law agieren. Das heißt, eigentlich machen uns wirklich nur die Exits glücklich, die auch einen Fonds zurückspielen. Wenn man da jetzt irgendwie einen 5-6x macht, ist das natürlich sicher trotzdem schön, aber eben auch nicht das, wofür man ursprünglich investiert hat. Ne? Von daher muss man jetzt, glaube ich, ein bisschen genauer schauen, wie groß waren die Fonds eigentlich, die dahinter stehen und wie viel Ownership hatten die eben auch, um die Frage korrekt beantworten zu können.
Leider ist ja die Webseite offline genommen worden, aber ich habe hier im Podcast schon öfters gelernt, also Startups werden ja idealerweise nicht verkauft, sondern gekauft. Ne? Und vielleicht ist das ja hier tatsächlich der Fall, dass Apple sagt, da steckt irgendwas drin, das brauchen wir einfach, um überhaupt einen Schritt halten zu können in dem ganzen AI-Game.
Ja, also wahrscheinlich wird das so sein. Ich glaube, Apple hat sozusagen insgesamt einen guten Überblick über den gesamten Markt, weiß, was sie interessiert. Wenn es jetzt nur um Talent gehen würde, ja, würden sie es vielleicht auch anderswo kriegen. Also glaube ich schon, gibt es einen strategischen Grund, warum sie jetzt ausgerechnet in diese Company investiert haben. Und ich glaube, wahrscheinlich hat es halt mit dem Thema Explainable AI in Machine Learning Models zu tun. Diese sozusagen Qualitätskontrolle in Machine Learning Models ist jetzt das, was ich jetzt von außen betrachte, so als einen der spannenden Aspekte hier finde und sehe. Vielleicht brauchen sie das auch für ihre eigenen sozusagen internen Engineering-Aufgaben und haben das ausprobiert und es hat funktioniert. Aber das ist nur von außen betrachtete Spekulation jetzt.
Klingt also alles super spannend. Bleiben wir auf jeden Fall, also wir versuchen es mal im Blick zu behalten, mal gucken. Dementi wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, aber vielleicht gibt es ja noch ein paar Details. Ja, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Und Claudius, dich rufe ich dann gleich nochmal an. Wir haben uns ja zum Telefonieren verabredet. Ne?
genau. Alles klar, danke euch beiden.
Philipp, ganz, ganz lieben Dank auch. Ne?
Danke, mach's
bis
gut.
Dann.
Ciao. Ciao.
Danke, ciao.
Investments und Exits.
Das war das Gespräch mit
Philipp Werner
und
Claudius Jablonka
in der aktuellen Folge Investments und Exits.
Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info@startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse, die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform. Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.